Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
No. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Social Media, das ist ja Fluch und Segen wirklich zugleich. Ich persönlich bin froh, dass Posts auf den Plattformen zum Teil jetzt real geworden sind. Also, dass man sich menschlicher, verletzlicher zeigt. Man mal einen Kanal sieht und denkt, oh, der geht's ja genauso wie mir. Und es ist eben nicht alles perfekt. Aber was macht es mit uns, sich so privat mit seinen Struggles zu zeigen? Wir lassen uns das Ganze natürlich später noch wissenschaftlich einordnen mit einer Medienpsychologin. Erstmal wollen wir aber mit Anna quatschen. Sie postet auf Instagram als Frumpelinchen ganz offen ihren Weg beim Abnehmen. Und jetzt keine Sorge, sie ist nicht die typische Fitness-Influencerin. Anna wiegt knapp unter 100 Kilo und zeigt ganz offen auch ihre Struggles damit, jetzt abzunehmen, ihre Hochs und Tiefs, und geht auch ganz offen mit ihrer Essstörung Binge-Eating um.
Hi, ich bin Anna und ich nehme ab. Heute ist Tag 1 meiner Abnehm- und Selfcare-Reise.
Hi, ich bin Anna und ich nehme ab und das ist Tag 60.
Ich zeige euch mein Frühstück Montag bis Freitag. Ich gebe keine Mengen- oder Kalorienangaben an, da jeder Körper unterschiedliche Nährwerte benötigt.
Ich glaube, Menschen, die nicht in einer Essstörung leiden, ist es schwierig zu greifen, was da alles so reinfällt. Und die Wochen vor meinem Neustart, sage ich jetzt mal, waren sehr chaotisch und sehr geprägt von Frustration und vielen Rückfällen und vielen Binge-Eating-Attacken.
Laufen Woche 11, Tag 1. Ich genieße es sehr, draußen in der Natur zu laufen, merke aber doch, dass die bergigen Strecken für mich echt eine Herausforderung sind.
So, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick, was man bei Frumpelinchen alles so findet. Hallo Anna.
Hallo Caro.
Das Thema Körper abnehmen, das ist ja für einen selbst schon oft ein super sensibles Thema. Wie kommt man da auf die Idee zu sagen, ja gut, das ist doch eine gute Idee, das zeige ich jetzt mal allen Menschen, wie ich hier struggle?
Ja, das war für mich eigentlich am Anfang eine Motivation, das so zu teilen, weil ich gesehen habe, dass andere das auch gemacht haben und mir das auch ganz viel Motivation gebracht hat. Dann habe ich gedacht, okay, ich teile das auch mal selber, weil man sich dann einfach besser mit anderen austauschen kann, weil die eben sehen, was machst du? Und ja, dann als es angefangen hat, dass ich positive Rückmeldungen dazu bekommen habe, habe ich halt gemerkt, dass ich damit auch eventuell anderen ein bisschen mithelfen kann.
Hattest du aber keine Angst jetzt bei dem ersten Post, wo es dann auch wirklich mal so um deine Problematiken ging, sage ich jetzt mal, dass da irgendwie blöde Kommentare kommen oder Leute dich auslachen oder irgendwas Blödes halt passiert?
Hatte ich auf jeden Fall, aber ich glaube, als Person mit mehr Gewicht begegnet man sowas auch schon mal im Alltag. Mhm. Also ich habe auch schon mal so doofe Kommentare bekommen und ich glaube, da war es dann für mich so, dass ich das ganz gut annehmen konnte, da ich sonst immer sehr viele positive Kommentare bekommen habe zu den allgemeinen Posts. Und als ich dann gesehen habe, dass die ersten Kommentare dann kamen zu meinem Post, wo ich dann eben so ein bisschen offener darüber geredet habe, die auch sehr positiv waren, ja, habe ich mich dann gar nicht so von manchen vielleicht auch kritikhaften oder negativen Kommentaren beeinflussen lassen.
Du bist aktuell bei 26.000 Leuten, die dir folgen. Merkst du, dass die Zahlen steigen, seit du so offen mit deinen Struggles umgehst?
Ja, also das fing ungefähr vor 2 Jahren an, dass die Zahlen mehr gestiegen sind. Ich bin sonst immer so bei 2.000 oder 4.000, so in dem Rahmen ungefähr lag ich da in diesem Zeitraum. Und dann habe ich angefangen, das offener zu zeigen und auch zu teilen, wie nehme ich ab und ja auch mehr Einblick in mein Privatleben zu gewähren. Mhm. Und daraufhin kamen dann eben auch mehr Follower dazu. Das gab dann erstmal so einen großen Sprung irgendwie zu 10.000. Dann waren wir irgendwie bei 20.000. Und das war für mich dann doch so ein bisschen im positiven Sinne erschreckend, dass dann sich doch so viele Leute für das Thema interessieren.
Wie fühlt sich das denn an, mit so vielen Leuten seinen Körper, Gewichtsveränderungen oder auch Gewichtsschwankungen zu teilen?
Ich würde sagen, das hat so seine positiven Aspekte, weil man viel in den Austausch geraten kann und es auch viele Leute gibt, die dann eben sehr positiv mit einem darüber sprechen, mit einem diese Sorgen teilen oder auch diese Probleme teilen. Und manchmal gibt es aber auch einfach, ja, so diese etwas negativen Aspekte, dass dann Leute eben sagen, ja, aber es geht ja gar nicht weiter oder du nimmst gar nicht ab. Also es hat beides positive und negative Seiten, aber die positiven überwiegen für mich deutlich.
Sonst würdest du es ja wahrscheinlich auch nicht weitermachen, ne?
Genau.
Du sagst jetzt, dass du sehr viel Positives ja daraus ziehst und dir das auch auf deinem Weg hilft und der Austausch und alles. Du hast auch offen auf Instagram erzählt, dass du eine Essstörung hast. Ersetzt für dich jetzt Instagram dann sozusagen die Therapie?
Nein, Instagram ist für mich ein Baustein, der mir hilft auf meinem Weg aus dieser Essstörung heraus. Aber ich finde auf keinen Fall, dass Instagram eine Therapie ersetzen kann. Auf meinem Weg finde ich das auch wichtig, dass ich eine Therapie mache, beziehungsweise momentan bin ich eben noch nicht in einer Therapie explizit für die Essstörung, aber ich bin auf dem Weg dahin.
Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg auf jeden Fall auf dem Weg erstmal. Jetzt ist das Thema Gewicht und Abnehmen für viele ja auch ein triggerndes Thema. Versuchst du das irgendwie zu berücksichtigen bei deinen Posts? Also gestaltest du deinen Inhalt je nachdem danach? Oder denkst du, naja, wenn jemand das triggert, dann muss er sich meine Sachen ja nicht angucken?
Beispielsweise bei den Posts zum Binge-Eating habe ich eigentlich immer eine Triggerwarnung vorgeschoben, weil das dieses explizite Thema doch triggernd sein kann für manche Menschen. Da kommen auch eben Themen auf wie Traumata und Ähnliches. Und da muss man dann schon sehr sensibel, finde ich, mit diesem Thema umgehen. Ansonsten in meinen Videos, da steht immer vorne als Titel eigentlich Abnehmen und Selfcare oder Ähnliches drauf. Oder ich versuche es immer reinzunehmen, sodass die Leute schon wissen, was da kommt. Und bei meinen Posts, ja, da geht es dann ums Abnehmen. Da habe ich aber keine explizite Triggerwarnung drin.
Du hast also quasi für dich so einen Mittelweg gefunden, wo du sagst, ja, so kann man es vertreten sozusagen.
Ja, für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal etwas posten sollte und dann die Rückmeldung bekommen sollte, oh, das ist aber grenzwertig, dann würde ich das auf jeden Fall auch ändern oder rausnehmen. Also da finde ich, die Sensibilität muss einfach gewährleistet sein online.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass immer mehr Influencer und Influencerinnen sehr offen und viel Privates teilen und so. Und viele machen das ja auch, weil das gut Reichweite gibt und dadurch kann man natürlich auch wieder Geld verdienen. Du verdienst ja jetzt nichts oder vielleicht auch noch nicht mit deinen Posts. Mhm. Was ist es denn dann eigentlich, was dich antreibt?
Für mich ist es, was mich antreibt, der Austausch auf jeden Fall. Ich habe da unheimlich nette Menschen kennengelernt über Instagram, die entweder den Weg verfolgen oder mich begleiten. Das ist wirklich so ein Mehrwert für mich. Genau, und Geld verdienen, ja, ist momentan erstmal raus. Ich habe mir das quasi so ein bisschen offen gelassen, aber momentan steht das für mich überhaupt nicht auf dem Plan.
Ist ja gut, dass du für dich erstmal das einfach so ja ein bisschen just for fun machst und weil es dir einfach gut tut. Jetzt haben wir ja schon oft gesagt, dass du sehr, sehr offen mit deinen Struggles umgehst. Gibt es denn aber auch Parts, die du zurückhältst oder bist du wirklich so ein offenes Buch auf Instagram?
Nee, es gibt auch ein paar Sachen, die ich so zurückhalte. Beispielsweise mein Mann, der möchte nicht so gerne auf Instagram gezeigt werden. Mhm. Genau, und schulische Sachen, da halte ich alles, was mit Kindern zu tun hat, zurück. Auch im Klassenraum poste ich, wenn dann nur Sachen, wo man keine Werke der Kinder sieht oder keinen Namen. Einfach, weil das ein Bereich ist, der für mich unglaublich wichtig ist, dass der geschützt wird. Also die Kinder und mein Mann, meine Familie, das sind so Sachen, die sind für mich sehr wichtig, dass die geschützt sind.
Und von dir kannst du dann aber alles zeigen.
Ja, also klar, natürlich. Also ich habe da auch so eine Grenze. Ich würde mich beispielsweise nicht in Unterwäsche zeigen. Da habe ich auch einfach so als Lehrerin, glaube ich, nochmal so eine andere Stellung, dass ich für Schülerinnen und Schüler dann einfach auch online nicht ein Vorbild, weil ich finde Unterwäschebilder beispielsweise nicht schlimm. Aber es ist einfach etwas anderes, wenn du als Lehrerin auftauchst im Internet und dann sehen dich da eben Kinder in Unterwäsche und ja, das ist schwierig zu beschreiben. Also ich habe absolut gar kein Problem mit Unterwäschebildern, aber ich glaube, für mich wäre es unpassend gegenüber, wenn ich den Kindern das da so zeige, weil ich weiß, dass mir auch ehemalige Schülerinnen und Schüler folgen.
Ja, ist ja auch okay, diese Entscheidung für sich zu treffen.
Genau.
Du hast jetzt sehr, sehr viele positive Seiten beschrieben, vor allem, dass es dich motiviert, dass es andere motiviert. Was sind aber aus deiner Sicht die negativen Seiten, seit du so offen damit umgehst?
Die negativen Seiten, ja, man wird schon genauer unter die Lupe genommen. Das habe ich ein paar Mal gemerkt. Also wenn ich dann beispielsweise offen gezeigt habe, was ich denn gegessen habe, dann wurde dann ziemlich genau darauf hingewiesen, ja, damit kannst du doch gar nicht abnehmen, ohne vielleicht den Hintergrund zu kennen, dass ich eben eine Essstörung habe. Mhm. Also für mich war es beispielsweise erstmal wichtig, okay, ich komme erstmal wieder zurück in einen Rhythmus, in dem ich 3 vernünftige Mahlzeiten am Tag habe und mir dann aber auch noch etwas gönnen kann, ohne eben in einen Binge-Eating-Anfall zu rutschen. Und wenn man eben nicht unbedingt die Kenntnisse oder das Wissen hat, was ist denn eigentlich Binge-Eating überhaupt, dann sieht man eben, da ist ja jetzt jemand doch eine Milchschnitte oder da ist jemand jetzt doch das und das und weiß aber gar nicht, was dann dahinter steckt. Und klar, das ist dann für manche Leute ein bisschen unverständlich, wie ich denn so abnehmen kann. Genau. es kommen auch schon mal Kommentare, wenn das Gewicht wieder hochgeht, dass ich dann natürlich sowas höre wie, ja, aber jetzt bist du ja schon wieder bei so und so viel Kilogramm. Das ist ja eigentlich im Vergleich zu vorher gar nichts. Aber diese Kommentare sind wirklich sehr gering. Was noch einmal kam, ich hatte mal so meine Outfits gezeigt und dann hatte ich ein Outfit, das ich eigentlich super toll an mir fand, das mochte ich unheimlich gerne. Und dann kam, nee, das Outfit macht gar nichts für dich oder das steht dir überhaupt nicht. Und da sind wir aber, glaube ich, einfach gesellschaftlich noch ein bisschen so, dass wir, oder nicht wir, aber manche Leute möchten anderen Menschen sagen, was ihnen steht und was nicht. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch so ein bisschen hinkommen, dass jeder gerne das tragen kann, was er oder sie möchte.
Was macht das denn mit dir, wenn du so Kommentare bekommst? Denkst du dann, ach ja, so ein Spinner, natürlich trage ich trotzdem dieses Outfit, weil ich fand das ja super schön? Oder ändert das auch was und dann fühlst du dich vielleicht doch nicht mehr so wohl?
Ja, es macht definitiv was mit einem. Also ich habe mich dann mit diesem Outfit doch noch erstmal im Spiegel angeguckt und dann diese Hose auch tatsächlich nicht mehr so häufig getragen, die ich dann dort gezeigt hatte. Aber das hat sich dann relativ schnell wieder gelegt und ich dachte so, nee, ganz ehrlich, ich trage das, worauf ich Lust habe und das muss mir auch niemand vorschreiben. Aber natürlich, so Kommentare machen immer etwas mit einem.
Zum Glück hast du aber nicht so viele, hast du ja gesagt, ne?
Ja, genau, genau.
Okay. Würdest du denn generell allen Menschen raten, Social Media so zu nutzen, wie du das machst?
Nicht unbedingt. Also man gibt schon viel von sich preis und ich habe das Glück, dass ich wirklich sehr viele nette Freunde und meinen Mann im Hintergrund haben, die mich auch eben, wenn es mir vielleicht mal mit so einem Kommentar nicht so gut geht, die mir dann den Rücken stärken und sagen, aber das ist doch egal, das kannst du ignorieren. Wenn man aber eventuell verletzlich ist oder Sachen sehr persönlich nimmt oder diese Sachen einen vielleicht auch sehr runterziehen, dann ist das natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise vielleicht nicht so gut für einen selber. Also ich kann das momentan ganz gut, ich kann damit ganz gut umgehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen, die sagen, mit solchen Kommentaren kann ich nicht so gut umgehen, dass das für die dann doch ja ein Problem sein könnte.
Also sagst du, muss jeder für sich selber entscheiden und gucken, definitiv, wie man damit umgehen möchte, ne?
Ja, absolut.
Anna, vielen Dank, dass du hier in diesem Interview auch so offen warst, wie du auf Instagram bist.
Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Bei Anna haben wir jetzt einen Einblick bekommen, wie das für sie ist, sich so persönlich mit ihren Struggles zu zeigen. Zum Glück macht Anna ja hauptsächlich positive Erfahrungen. Für sie ist es hauptsächlich eine Motivation, diese Sachen zu posten. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, wieso Menschen so offen über ihre Mental Health, Diskriminierungserfahrung, Liebeskummer und was sonst alles sprechen. Josephine Schmidt kann uns das aus psychologischer Sicht einordnen. Josephine ist Medienpsychologin im Zentrum für Advanced Internet Studies. Kurz KAIS. Hallo Josephine.
Hallo Caro.
Wie findest du denn eigentlich diese Entwicklung, dass tendenziell immer mehr persönliche, ja, so Struggles auch online geteilt werden?
Also ich finde es an sich eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil wir in den letzten Jahren eigentlich auch unglaublich viele wunderschöne Urlaubsbilder, Fotos von tollem Essen und tollen Körpern gesehen haben. Und insofern ist das ganz schön, dass auch mal andere Themen kommen, die vielleicht ein bisschen mehr die Realität und das tatsächliche Leben abbilden.
Das stimmt, dass man so ein bisschen sieht, anderen geht's auch so wie mir, ne?
Ja, genau das.
Warum machen das denn jetzt überhaupt so viele? Warum haben Leute den Drang, sich so verletzlich zu zeigen, so einer breiten Masse, wo man die Leute ja auch gar nicht kennt?
Also ich glaube, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also auf der einen Seite ist so banal, wie es klingt, es geht im Internet und gerade in sozialen Medien ja auch darum, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also Aufmerksamkeit entweder für die eigene Person oder aber einfach für die Inhalte, die man gerne teilen möchte. Und also gerade wenn man eben die Aufmerksamkeit für die eigenen Inhalte haben will und gerade bei verletzlichen Inhalten geht es ja manchmal auch darum, entweder anderen zu zeigen, wie man etwas Bestimmtes gemacht hat, um ihnen vielleicht eine Hilfestellung zu geben. Und vielleicht von anderen Support und Unterstützung und Feedback zu bekommen.
Mhm. Glaubst du, dass sich gerade solche Inhalte sehr gut klicken und da auch einfach so ein bisschen, naja, Bock auf Werbung und Geld und sowas alles mitspielt?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also es gibt eine Menge kommunikationswissenschaftliche Studien zum Beispiel, die zeigen, dass je mehr Identifikationspotenziale Social-Media-KreatorInnen ihren NutzerInnen bieten, also indem sie sich besonders ähnlich und nahbar zeigen, desto mehr Aufmerksamkeit und Engagement und Commitment bekommen die halt auch für ihre Inhalte. Und das kann natürlich auch dazu führen, also wenn sie was verkaufen wollen, dann machen sie sich dadurch natürlich auch interessanter.
Mhm. Findest du das dann immer eine gute Idee, sich öffentlich so verletzlich zu zeigen?
Also es kann ganz gut sein, da man gerade dieses Gefühl von Nähe und Identifikation für Menschen in Krisensituationen halt von Bedeutung sein kann. Also man kann damit natürlich einen Kontakt schaffen. Aber auf der anderen Seite kann eben auch Offenbarung über Krankheiten oder eigene Gefühle oder Problemsituationen natürlich auch dazu führen, dass man sich Hass und Hetze aussetzt oder Häme oder eben auch, dass bestimmte Stereotype oder Vorurteile einfach reproduziert werden, was natürlich auch wieder schlecht sein kann für die Person selber, die sich verletzlich zeigt, aber auch für alle anderen Menschen, die zuschauen oder vielleicht bestimmte Kommentare lesen, weil das Lesen dieser Kommentare natürlich auch eine Rolle für alle anderen ZuschauerInnen haben kann.
Kannst du mal ein Beispiel geben, was du damit meinst, dass Stereotype reproduziert werden können?
Beispielsweise, wenn eine Frau übers Abnehmen spricht, und das ist ja auch so ein Stereotyp, dass es bei Frauen immer eher um das äußere Erscheinungsbild geht und man sich als besonders schön darstellen will, und das könnte zum Beispiel das Stereotyp reproduzieren, dass die Frau eh nur daran denkt, wie schön sie aussehen oder dass Frauen immer gut aussehen müssen zum Beispiel.
Verstehe. Du hast gerade selber schon angesprochen, es kann sein, dass man da auch irgendwie dann so Hate Speech erfährt. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man sich darauf vorher schon vorbereiten kann, dass eben auch mal so ein Backlash kommt?
Also gerade weibliche Hosts bekommen weniger positive und mehr kritische und oftmals auch sexistische und feindliche Kommentare bei Videos. Und eben sich über die Tatsache bewusst zu sein, dass man sich eben gerade exponiert und dass bestimmte Menschen, die sich exponieren, wahrscheinlicher mit Hass und Hetze in Kontakt kommen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und auf der anderen Seite sich schon im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, wo sind eigentlich die eigenen Grenzen? Also welche persönlichen Informationen muss ich jetzt eigentlich teilen, um meine Geschichte zu erzählen? Ist es jetzt wirklich notwendig, diese Informationen zu teilen? Und dann gibt es natürlich auch inzwischen sehr viele Supportstellen und Materialien, mit denen man sich als KreatorIn vorbereiten kann, wenn einem sowas widerfährt.
Mhm. Kann man denn vielleicht so ein bisschen allgemeiner sagen, welche Inhalte eher gefährdet sind, dass man eben einen kleinen Shitstorm oder sowas bekommt? Also wie müsste der Inhalt sein, dass der nicht so doll aneckt und man aber trotzdem eine Message rausbringt? Geht das überhaupt?
Man hat es im Internet nicht unbedingt in der Hand. Also natürlich gibt's Themen, die eher polarisieren, mit denen man eher Hass und Hetze abbekommt. Aber auf der anderen Seite kann es auch einfach total random sein. Also nicht, wenn irgendein Video in irgendeinem Forum oder im anderen Kontext geteilt wird und Menschen sich daran festbeißen. Ich glaube, es gibt gar nicht so eine Daumenregel, wo man sagen kann, wenn du das so oder so machst, dann bekommst du auf gar keinen Fall jemals irgendwelche Probleme. Das gibt es, glaube ich, nicht.
Das wäre auch zu einfach.
Richtig.
Wenn es mir jetzt passiert, dass ich eben so Hasskommentare und sowas bekomme, wie gehe ich dann damit um? Bringt es auch was, vielleicht dann irgendwie in Dialog zu treten und auch darum zu bitten, hey, seid doch bitte fair oder sowas? Was mache ich am besten?
Also eine Variante ist natürlich, eine bestimmte Netiquette vorzugeben, zu sagen, ich möchte, dass man sich so und so in den Kommentaren verhält. Allerdings ist es auch so, dass es genügend Personen gibt, denen das einfach furchtbar egal ist, die einfach pöbeln wollen, die sich aus irgendwelchen Gründen gegen die Person äußern möchten. Und da gibt es verschiedene Varianten. Also man kann sich entweder eine Person suchen, die einem vielleicht hilft, erstmal die Kommentare zu lesen. Also manchmal kann das einfach sehr verletzend sein, durch die Kommentare durchzugehen und zu gucken, was sind eigentlich welche, mit denen man sich wirklich auseinandersetzen möchte, wo hilft es oder wo macht es überhaupt Sinn, irgendwie in die Diskussion einzutreten. Und das vielleicht nicht im ersten Schritt selber zu machen, sondern jemand anders zu haben, das könnte ein Mittel sein. Und dann, wenn es dann wirklich richtig schlimm wird, kann man natürlich auch löschen, blocken und melden, oder das sollte man in bestimmten Fällen natürlich auch tun und sich dann nicht so viel Sorgen darum machen, dass, weiß ich nicht, Leute sagen, jetzt wird hier die Meinungsfreiheit eingeschränkt und sowas. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Supportstellen, an die man sich wenden kann, wenn einem sowas widerfährt. Also entweder richtige Meldestellen oder auch Stellen, die einem Beratung bieten in solchen Fällen. Da gibt es auch einige, an die man sich wenden kann.
Wenn ich jetzt aber Glück habe und nicht in so einem Shitstorm lande und eben eine verletzliche Seite von mir zeige und merke, oh, es kommt bei den Leuten gut an. Ich meine, wir wissen ja generell, Social Media hat ein gewisses Suchtpotenzial. Kann es auch, na jetzt überspitzt gesagt, süchtig machen, sich selbst offen zu zeigen und immer weiter und weiter und offener und verletzlicher zu werden?
Also gerade wenn man dadurch viel Bestätigung erfährt. Es gibt Menschen, die das gut finden, sich öffentlich zu zeigen und auch darauf aufgehen, bestimmte Rückmeldungen zu bekommen. Also das kann durchaus schon problematische Züge annehmen und dann sind vielleicht Menschen auch immer mehr bereit, mehr Informationen über sich zu teilen, die vielleicht furchtbar sensibel sind.
Wie kann ich mich denn da selber so ein bisschen kontrollieren? Weil wahrscheinlich merkt man es am Anfang nicht, aber es kann ja sein, dass man dann durchaus eine eigene Grenze überschreitet.
Vielleicht merkt man das selber immer erst zu spät. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, einfach ein Netzwerk zu haben, was einen auch so ein bisschen dabei unterstützt, so ein bisschen guckt, was die Person macht. Und da ist es natürlich wichtig, also wenn ich darauf aufmerksam werde, dass ein Freund oder eine Freundin vielleicht zu viele Informationen teilt, nicht im ersten Schritt das Handeln zu verurteilen oder gleich in Frage zu stellen, sondern erstmal herauszufinden, was eigentlich genau dahinter steckt. Also warum macht die Person das? Welches Bedürfnis wird dadurch eigentlich bedient, dass sie sich öffentlich so exponiert oder zur Schau stellt? Und gibt es vielleicht andere Wege, dieses Bedürfnis zu bedienen? Das ist so ein Weg. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch ein bisschen Wissen darüber, was mit Daten im Internet passiert. Also ganz häufig ist das auch eine Frage von Medienkompetenz oder Datenschutzkompetenz oder der Frage, wie man eigentlich die Privatsphäre in solchen Netzwerken einschätzt. Also auf den ersten Blick ist man ja in einem relativ geschützten Raum unterwegs, der auch eingeschränkt ist oder so aussieht, als hätte er Wände von außen. Aber letztlich ist, wenn man einen Kanal hat, der nicht privat gestellt ist oder an dem man viele Leute als Follow-in zulässt, doch wie eine Litfaßsäule, auf der man zu sehen ist. Und auf der anderen Seite weiß man auch gar nicht, was mit den eigenen Posts passiert. Also es kann ja sein, dass man sich für eine bestimmte Plattform entschieden hat, aber man weiß nicht, in welchen anderen Kontexten diese Inhalte geteilt werden, wer sich Screenshots davon macht und solche Sachen. Also man hat darüber ja gar nicht so viel Sicherheit tatsächlich. Sobald man es rausgeschickt hat, ist es erstmal draußen.
Das stimmt natürlich. Wir haben jetzt so verschiedene Seiten betrachtet. Einmal eben die Leute, die sich gerne verletzlich zeigen. Dann Menschen, die in der Community das supporten, sich darin auch vielleicht selber wiederfinden. Dann die Leute, die irgendwie trollen oder Hate Speech verbreiten. Was würdest du dir denn so ganz generell wünschen, wie sich Menschen auf Social Media verhalten sollten?
Ich würde mir wünschen, dass man das nicht losgelöst als eine alternative Welt sieht. Also wir tendieren ja ganz häufig dazu zu sagen, so die digitale und die analoge Welt und dass es da unterschiedliche Verhaltensregeln gibt, sondern ich würde mir wünschen, dass man das auch als einen Teil des Lebens wahrnimmt, für den eigentlich auch die gleichen Regeln gelten. Also auf der Straße passiert seltener, dass man einfach irgendjemanden anschreit und sagt, wie blöd der ist. Aber in sozialen Medien passiert das tatsächlich leichter, dass man wildfremde Leute einfach beleidigt und dass so die gleichen Regeln in sozialen Medien herrschen, wie sie auch in der Welt außerhalb der sozialen Medien passieren.
Das ist doch ein schönes Statement. Das wäre sehr wünschenswert. Vielen Dank, Josephine.
Sehr gern.
Josephine hat ja vorhin im Gespräch von Beratungsstellen und Hilfsangeboten gesprochen, wenn es ums Thema Hate Speech zum Beispiel geht. Wir haben euch einfach ein paar dieser Stellen in den Shownotes verlinkt. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie ihr das denn so macht. Teilt ihr viel Persönliches so öffentlich? Findet ihr es gut, das bei anderen zu sehen? Schreibt uns gerne eine WhatsApp oder ganz oldschool eine Mail. Auch davon findet ihr Nummer und Adresse in den Shownotes. Ich bin Caro Nieder und wünsche euch ein schönes Wochenende. Zumindest, wenn ihr den Podcast jetzt kurz nach Release hört. Ansonsten einfach so einen schönen Tag oder Abend.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.